Und wieder begrüße ich zu einer neuen Folge unseres PAV-Podcasts, heute mit unserer Justiziarin Frau Springer. Guten Morgen, Frau Springer.
Guten Morgen, ja.
Frau Springer, Sie sind ja seit jetzt auch schon einiger Zeit bei uns. Können Sie sich kurz nochmal für unsere Zuhörer vorstellen?
Ja, ich bin jetzt ab Februar dann fast 2 Jahre hier, bin dann nach meinem Referendariat dann auch direkt hier eingestiegen in mein Berufsleben. Habe meine Leidenschaft für das Schulbeamtenrecht tatsächlich auch im Referendariat entdeckt, weil ich dort 6 Monate beim Regierungspräsidium Stuttgart in der Abteilung 7.2 war und da so meine Leidenschaft dafür entdeckt habe. Ja.
Okay, das ist ja sehr schön. Und wir haben uns heute schon so ein paar Fälle rausgesucht, die wir heute, weil sie allgemein ganz interessant sind, mit Ihnen besprechen wollen. Gehen wir gleich zum ersten Fall. Das ist so der Bereich der Nebentätigkeiten und der Hinzuverdienst. Also eine Lehrkraft, die ein Deputat von 14 Stunden hat, möchte selbstständig Yogakurse geben. Und da habe ich ja gleich gedacht, naja, das ist ja ein relativ seltener Fall. Und da haben Sie mich korrigiert. Das ist gar nicht so selten. Richtig? Wie häufig kam diese Anfrage, Frau Springer?
Also die Anfrage kam tatsächlich 5-mal. Sie wurde jetzt in die Richtung immer mal wieder tatsächlich noch ergänzt, dass man irgendwelche Kampfsportarten noch anbieten wollte abends oder einfach solche Kurse, so Sportkurse, Fitnesskurse, wurde dahingehend immer wieder ergänzt, ja.
Ja, und letztlich ist ja die Frage, in welchem Umfang darf ich so Nebentätigkeiten haben überhaupt? Gibt es finanzielle Höchstgrenzen, die ich beachten muss? Und muss ich diese Tätigkeit anzeigen? Das wird, glaube ich, die dritte Frage wird, glaube ich, einige überraschen. Aber machen wir es mal eins nach dem anderen. Also in welchem Umfang darf ich das denn überhaupt? Wir gehen jetzt als Beamte aus und vielleicht fragen wir auch mal, wie es denn als Angestellter aussieht.
Also es ist so, grundsätzlich ist es einfach in Baden-Württemberg erstmal so geregelt, dass alle Nebentätigkeiten genehmigungspflichtig sind. Weil sozusagen der Grundsatz gilt, eine Lehrkraft muss sich voll und ganz seinem Dienst hingeben. So wird es in einem Kommentar tatsächlich auch mal beschrieben. Und deswegen ist auch wirklich alles grundsätzlich erstmal genehmigungspflichtig. Nur dann gibt es eben Ausnahmen. Manche Sachen gelten allgemein schon als genehmigt und manche Sachen muss man nur anzeigen und manche muss man vielleicht auch gar nicht anzeigen. Grundsätzlich ist so alles, was bei den nicht öffentlichen Nebentätigkeiten ist, da gibt es erstmal eine Vermutungshöchstgrenze. Und das sind erstmal die 1/5-Vermutung und das sind dann 8 Stunden und 12 Minuten tatsächlich, weil von einer 41-Stunden-Woche ausgegangen wird. Es kann im Einzelfall schon mal sein, dass man mehr arbeiten darf, aber dann ist man eher in Ausnahmefällen drin.
Okay.
Wenn man jetzt aber Teilzeit arbeitet, dann kann das abhängig vom Deputat bis auf 12 Stunden erhöht werden, diese 1/5-Vermutung. Und dann sind wir ja auch schon beim 14-Stunden-Deputat.
Genau.
Man hat dann bei dem 25-Stunden-Deputat ist das um 11 Stunden reduziert. Und diese Reduzierung von dann sind, glaube ich, 44% ungefähr, die darf man dann wieder hinzuaddieren. Und dann kommt man ungefähr bei 11,5 Stunden raus. Also das heißt, die Person mit 14 Deputatstunden kann als Nebentätigkeit grundsätzlich erstmal 11,5 Stunden arbeiten.
Gut, okay. Und der Volldeputatler?
Der ist bei 8 Stunden und 12 Minuten tatsächlich.
8 Stunden, 12 Minuten, was vorhin gesagt. Ja. Okay.
Genau. Und was eben bei den Teilzeitdeputaten wichtig ist, es darf eben nicht da entgegenstehen, warum eben die Teilzeit überhaupt genehmigt wurde. Wenn jetzt jemand seine Teilzeit von 20 Stunden hat, weil er aus familiären Gründen reduziert hat und dann nutzt er aber seine volle Nebentätigkeitsmöglichkeit aus, kann dann durchaus die Frage kommen, ja, warum kann man diese Nebentätigkeitsstunden dann nicht in den Dienst der Schule stellen?
Also man könnte schlafende Hunde damit wecken, ne?
Genau, ja, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig mit sein, ja.
Gut.
Genau, ja, nur um es mal noch als Vergleich zu sagen, ich habe es noch mit einem anderen Deputatszahl mal berechnet, wenn man zum Beispiel 18 Deputatstunden hätte, auch dann dürfte man ungefähr 10,5 Stunden nebenher herarbeiten.
Ja. Ja. Also Faustformel ist ja, je mehr man also ein Deputat hat, umso weniger darf man also nebenbei arbeiten.
Genau, so kann man das kurz und knapp zusammenfassen, ja, okay. Genau.
Gut.
Dann finanzielle Höchstgrenzen.
Ja, das war der nächste.
An sich erstmal im Bereich der privaten Nebentätigkeiten nicht. Wenn man jetzt eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst wahrnehmen würde, dann hätte man mit A13 plus eine finanzielle Höchstgrenze von 4.900 Euro zu beachten. Alles, was darüber hinausgeht, müsste man seinem Dienstherrn abliefern. Lohnt
Okay.
sich dann also nicht.
Verstehe. Was wäre denn so eine Nebentätigkeit für den öffentlichen Dienst?
Beispielsweise in der städtischen Musikhochschule. Also überall, wo TVL oder TVÖD mit drin steht, ist so, da sollte man ein bisschen aufpassen.
Okay.
Was oftmals vermutet wird, das aber nicht stimmt, gerade so bei Volkshochschulkursen, ne? Das gilt in der Regel als Tätigkeit, die man selbstständig erbringt und nicht über die Stadt. Und dann darf man das auch machen, ohne dass da Ablieferungspflichten,
Genau. Es gibt
entstehen.
also
Ja.
auch keine Höchstgrenzen. Man darf also viel dazu verdienen, aber ich nehme an, das muss dann nicht nur angezeigt werden, sondern dann kommen wir auch um die Genehmigungspflicht. Stimmt das?
Genau, ja, weil das ist ja der Grundsatz sowieso, die Genehmigungspflichtigkeit. Also vielleicht noch kurz nochmal was zu dieser finanziellen Höchstgrenze. Formal gibt es die tatsächlich nicht. Aber wenn man muss ja schon offenlegen, wo man arbeitet, was man verdient, in welchem Umfang man arbeitet. Und wenn dann jetzt ein völliges Missverhältnis zwischen Verdienst und der Anzahl der Stunden, die man zur Verfügung hat, auftaucht, dann wird schon auch mal nachgefragt, wie kann denn das sein? Sie haben hier 8 Stunden zur Verfügung und verdienen da aber in den 8 Stunden 20.000 Euro. Jetzt mal ganz salopp gesagt. Also insofern hat man schon eine indirekte finanzielle Höchstgrenze, weil es immer halt im Verhältnis stehen muss, die ganze Sache. Ja, genau. Und diese Yoga-Tätigkeit ist tatsächlich eine Sache, die ist genehmigungspflichtig. Weil einfach da kommt man. Also man ist einfach, das ist, es gibt einen Paragraphen, der extra sagt, welche Sachen nur anzeigepflichtig sind, und da fällt es einfach erstmal nicht drunter. Dann
Was ist
gilt
denn nur anzeigepflichtig ungefähr?
es
Was?
beispielsweise eine schriftstellerische Tätigkeit. Also wenn man selber ein Buch schreibt. Wenn man aber jetzt bei irgendeiner Fachzeitschrift noch als Redakteur arbeitet, ist man schon wieder nicht mehr
Ah,
schriftstellerisch
okay.
tätig. Ja. Nicht anzeigepflichtige Nebentätigkeit ist auch, wenn man in einem Verband, der Berufsinteressen wahrnimmt, arbeitet, tatsächlich auch nicht neben. Ist auch keine, also ist auch nur eine anzeigepflichtige Nebentätigkeit. Und in besonderen Fällen, wenn der Verdienst unter einer gewissen Grenze bleibt, ist das sogar überhaupt nicht anzeigepflichtig. Aber
Was?
das sind dann alles immer so Detailfragen, da kommt
Ja,
man
ja.
immer ein bisschen mit
Ja,
den
noch
technischen
ganz kurz,
Fällen.
was ist denn diese Grenze für jemanden, der beim Verband arbeitet?
Ah, die müsste ich jetzt kurz nachschauen.
Ist ja auch spannend, da gibt es ja einige, die auf 450 Euro Basis.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht. Ich muss jetzt nur gerade noch mal einen Paragraphen mir suchen, ne? Weil ganz auswendig kann ich die Zahlen auch alle
Das
nicht.
könnte keiner. Ich bin eher sehr beeindruckt, dass Sie da so gut bei mir sind.
Ja.
Also ich habe hier meinen Spickzettel, deswegen gilt es nicht ganz, aber genau.
Ja, ich habe mir jetzt gerade noch mal, ach nein, tatsächlich, ich muss mich selber korrigieren. Die Berufsverbände sind überhaupt nicht anzeigepflichtig.
Ja.
Ja? Nur bei Selbsteinrichtungen von, für
Ach,
Beamtinnen und Beamte, genau. Ja?
also wunderbar.
Das heißt, man kann so viel dazu verdienen, wie man möchte mit Berufsverbänden, wenn man da tätig ist.
Vielleicht auch eine Möglichkeit, schnell reich zu werden. Das muss ich nochmal mit dem Vorstand besprechen, jetzt wo Sie mir da so eindeutige Ausblicke gegeben haben. Aber kommen wir zu unserem Fall zurück. Genau, ja. Also, was ist anzeigepflichtig und was muss sogar genehmigt werden?
Also dadurch, dass da jetzt keine Ausnahme vorliegt, was nur anzeigepflichtig ist, muss es genehmigt werden. Ne? Ja. Es wird in der Regel dann so sein, dass man unter diese allgemeine Grenze fällt, dass man 8 Stunden und 12 Minuten nicht überschreitet, oder in Ihrem Fall sind es ja fast 11,5 Stunden, die sie arbeiten darf. Und das muss man dann genehmigen lassen. Da gibt es Formulare und das macht man beim Schulleiter. Ja, das kommt dahin. Es gibt jetzt so verschiedene Punkte noch, die man auch nicht, also wo man auch nicht dagegen verstoßen darf. Das ist zum Beispiel jetzt, es darf nicht ein Widerstreit mit dienstlichen Pflichten sein. Ist jetzt aber bei Yoga nicht, ist für mich kein Beispiel da, wo das jetzt ein Widerstreit zu dienstlichen Pflichten sein kann.
Jetzt
Man muss
kennt man meine
unparteilich.
Frage, was wäre denn so ein klassischer Fall zum Widerstreit?
Mit dienstlichen Pflichten,
Ja.
ne? Gerade in der Schule, wenn man irgendwie noch abends bei irgendeinem Nachhilfeunternehmen arbeitet oder vielleicht sogar selber Nachhilfe gibt und das ist zufällig der eigene Schüler, dann wäre es natürlich schon schwierig. weil man dann ja sozusagen mit den Pflichten, dass man den unterrichten muss und im Verhältnis zu den anderen gleich bewerten muss mit den gleichen Voraussetzungen, hier einen Vorteil verschaffen könnte, indem eben Nachhilfeunterricht erteilt wird. Ja.
Also das heißt, man dürfte jemand anders unterrichten, der nicht der Schüler ist, vielleicht sogar noch nicht mal an der Schule, um auf Nummer sicher zu gehen.
Ja,
Aber
das, ja,
generell dürfte man das schon. Es geht also nur darum, den
genau.
Platz.
Genau, generell darf man das schon. Es wird öfters mal auch tatsächlich erteilt. Also so eine Genehmigung kann man auch immer unter Auflagen erteilen. Also dass man eben sagt, ja, sie dürfen dann grundsätzlich arbeiten, aber es dürfen keine Schüler von der Schule sein. So gibt es die Möglichkeit, das zu machen. Ja. Genau, und dann gibt's, es darf keine Einschränkungen dann zukünftig geben für die dienstliche Verwendbarkeit. Also natürlich kann man sagen, vielleicht ist da irgendein Verletzungsrisiko mitgegeben, aber das ist so gering, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass das dazu führt, dass man es ausschließen darf, diese Nebentätigkeit, weil Verletzungsrisiko birgt letztendlich alles. Und dann könnte man das immer als Totschlagargument
Ja,
benutzen.
aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen Free-Climber-Ausbilder machen möchte und dann gefährliche Klettertouren selbst kletterte, um das fortzuführen, dann wäre dann hier vielleicht so ein Fall, wo man sagen müsste, das würde nicht gehen. Das wäre zu gefährlich.
Genau, ja. Das kriegt man dann aber im Fall der Fälle einfach schriftlich, dann entweder die Ablehnung der Nebentätigkeit oder eben die Genehmigung. Also das,
Muss.
solche Schreitfragen, ich bin auch immer der Ansicht, das empfehle ich auch immer, es gibt durchaus auch mal Grenzfälle zwischen was ist anzeigepflichtig und was ist genehmigungspflichtig. Im Zweifel immer genehmigen lassen, dann ist man auf der sicheren Seite, man hat es vor sich liegen, dass man das durfte, ja.
Muss man das erneuern? All jedes Jahr, alle 2 Jahre, alle 5 Jahre gibt es da eine Regelung oder heißt einmal angezeigt, erstmal bis auf Widerruf?
Ja, also im Beamtengesetz ist mal geregelt, dass es eigentlich nur bis höchstens 5 Jahre genehmigt werden darf. Also da steht zwar das Wort soll drin, also soll auf längstens 5 Jahre befristet werden, aber in der Regel gehen die Schulleiter fordern auf, das jährlich zu machen. Ne? Ja. Also und das halte ich auch für sinnvoll, dass man das jährlich macht und dann ist man auf der sicheren Seite und es kommt auch häufig die Aufforderung, dass man es tatsächlich jährlich machen sollte. Ja, genau.
Gut, ja, dann haben wir das ja, glaube ich, jetzt sehr ausgiebig
Einen kleinen
besprochen.
Aspekt gibt es noch.
Bitte.
Und zwar, es gibt noch einen Aspekt, der eben dazukommt, das ist nämlich das Ansehen der öffentlichen Verwaltung. Ja. Dass man das nicht, dem Bild nicht schaden darf. Und da gab es mal einen Fall, der lief ein bisschen so, dass da also es war jetzt keine Lehrkraft, sondern einfach eine andere Beamtin, die wollte noch ein Fotostudio nebenher aufmachen. Ne. Und dann kam halt da die Nichtgenehmigung, also die wollte das als Geschäftsführerin sozusagen machen, weil dann das Bild erweckt wurde, also die Gefahr bestand, dass das Bild nach außen hin abgegeben wird. Ja, die ist nicht so eingespannt mit ihrer Tätigkeit, die kann noch einen ganzen Betrieb nebenher leiten. Ne?
Oh,
Also sowas muss man immer ein
also
bisschen
das auch,
aufpassen.
genau. Und natürlich wird man wahrscheinlich auch keine schlüpfrigen Bilder gegen Bezahlung hochladen dürfen. Auch das, denke
Ja,
ich,
das wird auch schwierig, ja. Ja.
wäre dann problematisch. Okay. Jetzt bleiben wir im Gebiet, aber quasi auf der anderen Seite, die nicht mehr tätigen. Also eine Lehrkraft, die auf Antrag nach Erreichen der Altersgrenze eine Nebentätigkeit ausüben möchte, um sich etwas weiter hinzuzuverdienen. Also der konkrete Fall, den Sie ja geschildert haben, also eine ehemalige Lehrkraft der Schule möchte dann im Angestelltenverhältnis weitermachen. Jetzt ist die Frage, hat das Auswirkungen auf meine Pension und wie viele Deputatsstunden sind unschädlich?
Genau. Also der Grundsatz ist erstmal, wenn man die Altersgrenze erreicht hat, gibt es keine Hinzuverdienstgrenze. Aber wie es eben so oft ist im Beamtenrecht, gibt es immer Ausnahmen. Und eine Ausnahme ist tatsächlich, wenn es sich um Verwendungseinkommen handelt. Und Verwendungseinkommen ist wieder das, was man sozusagen aus dem öffentlichen Dienst bezahlt bekommt. Und wenn man dann noch 1, 2 Jahre nach eben noch an der Schule arbeitet, an der man war, dann wird es nach TVL in der Regel bezahlt. Heißt, man ist ja da auch wieder im öffentlichen Dienst mit drin, zwar dann nicht mehr als Beamte sozusagen, der aktiv an der Schule ist, aber halt am Teilzeit- und Befristungsgesetz, wo eben das Geld aber trotzdem vom öffentlichen Dienst kommt. Ja, es heißt, da ist man begrenzt nach oben und es sind sozusagen die Ruhegehaltsflächen, Dienstbezüge. Bis höher als die darf man nicht kommen. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, der Fall stammt aus dem Juli. Da betrugen von der betroffenen Lehrkraft die Dienstbezüge, die ruhegehaltsgleichen Dienstbezüge, ca. 7.200 Euro. Und anhand derer ruhegehaltsgleichen Dienstbezüge wurde dann die Pension berechnet. Die waren da ca. bei 5.100 Euro. Ja. Und die Differenz aus diesen beiden Zahlen, die durfte man dann hinzuverdienen noch. Also, und das ist in der Regel, passen auf jeden Fall 7 Deputatstunden in diese Differenz rein. Aber man muss das auch wirklich im Einzelfall immer prüfen, aber die Faustformel ist, dass 7 Deputatstunden möglich sind.
Ja. Wie viel ist das dann ungefähr im Monat?
Der Hinzuverdienst?
Ja, das wäre dann in Geld ausgedrückt.
Ja, in dem Fall jetzt, wenn man es von 7.200 Euro die 5.100 Euro abzieht, wäre man wahrscheinlich bei, mal kurz rechnen.
Also
roundabout 2.000 Euro, die man noch hinzuverdienen kann. Okay. Wenn jetzt natürlich das irgendeine Lehrkraft ist, die vielleicht überhaupt keine hohe Pension bekommt, vielleicht nur 3.000 Euro, weil sie nicht so viele Dienstjahre angesammelt hat, dann ist natürlich die Differenz viel größer. Dann sind wir fast bei 4.000 Euro, die Person hinzuverdienen dürfte. Könnte halt in dem Fall ein ganz anderes Deputat ausüben. Wird aber in der Regel nicht gemacht. Aber man sagt als Faustformel, selbst wenn man jetzt an der Höchstgrenze von der Pension ist, die man bekommen kann, sind 7 Deputatstunden auch was man machen kann. Wenn man jetzt an einer Privatschule tätig ist, die über einen privaten Verein, wo dann private Vereinerträger ist, kann man theoretisch noch mal so viel nebenher in der Pension arbeiten, wie man möchte.
Ja. Genau, ach, das ist ja private und auch natürlich andere Sachen, die nicht vom Staat sind.
Ja, natürlich, ja, das war jetzt nur
auf das Beispiel. Da gibt es tatsächlich keine Übergrenze. Also angenommen, ich werde noch mal in einem Aufsichtsrat gewählt und kriege da 4.000 oder 8.000 Euro im Monat, wollen wir das mal ein radikales Beispiel nehmen. Das wäre also so, dass ich das natürlich versteuern müsste, das ist klar. Aber ich müsste ich das anzeigen?
Ja, also das ist ein Hinzuverdienst, den man grundsätzlich erstmal nicht mehr anzeigen muss, weil es ja keine Nebentätigkeit in dem Sinne ist, sondern wirklich ein Hinzuverdienst. Man muss es dem LBV melden. Also es ist nicht so, dass man da seinen alten Schulleiter anschreiben muss oder so, aber dem LBV muss man es melden, dass man einen Hinzuverdienst bekommt. Also insofern gibt es schon eine Anzeigepflicht, in dem Sinne, dass das LBV halt davon erfahren muss, dass die das in ihrem System noch mit hinternehmen.
Damit die natürlich überprüfen, dass das auch wirklich quasi die Freigrenze ist.
Ja, es gibt auch noch Ausnahmen, wann das Verwendungseinkommen dann doch wieder nicht begrenzt ist. Beispielsweise dann, wenn irgendwie schriftlich festgestellt wurde, dass das irgendwie aus dringenden dienstlichen Interessen war oder aus dringenden öffentlichen Belangen. Das stand mal so ganz leicht zur Diskussion, als es jetzt zusätzlich Lehrkräfte gesucht werden für den Deutschunterricht für ukrainische Schülerinnen und Schüler, hat dann aber doch keine Ausnahmeregelung in dem Sinne gegeben. Aber in solchen Fällen steht es manchmal zur Debatte, weil es natürlich für viele dann auch uninteressant ist, wenn sie sagen, ich stelle hier meine Arbeitskraft zur Verfügung und dann ist auch noch pensionsschädlich in manchen Fällen.
Ja. Das ist klar, das macht keiner gerne.
Genau,
ja. Okay. Dann gehen wir mal im zweiten Bereich der Notenverordnung. Also was darf man nicht? Konkreter Fall. Gibt es für das Fach Geschichte eine Verpflichtung zur schriftlichen Klassenarbeit oder kann ich meine Noten auch aufgrund mündlicher Leistung und Vorträge begründen? Wie sieht es im Fach Mathematik aus?
Ja, also beim Gymnasium gilt erstmal ein Grundsatz. In den Kernfächern sind Klassenarbeiten zu schreiben, 4 Stück. Das ist die Notenverordnung, gibt es erstmal vor. Also man muss bei dieser ganzen Thematik immer im Hinterkopf behalten, dass die Notenbildungsverordnung nur einen Rahmen vorgibt, im Rahmen dessen man sich aber bewegen kann. Ja. Und ganz klar, beim Fach Mathematik ist Kernfach, hier müssen Klassenarbeiten geschrieben werden. Ja.
4 Stück. Klare Definition. Also ich kann mir vorstellen, dass schon einige besonders clevere auf den Gedanken gekommen sind und dieser Vortrag ist die Klassenarbeit. Das wird einem nicht helfen im Fall von Mathematik. Ne?
Also es können einzelne Fächer, das müsste ich aber dann im Detail irgendwann mal noch nachschauen, können auch mal durch irgendein Referat oder so ersetzt werden. Ne? Einzelne Fächer. Aber das wäre was man im Detail nachschauen müsste.
Ja. Sicherlich nicht bei Mathematik der Fall. Also da, genau.
Ja, und Geschichte. Geschichte ist halt einfach. Ja. Das heißt, in der Theorie könnte man gar keine Klassenarbeit schreiben, Referate abhalten oder sonst was oder auch eventuell nur aus mündlichen Noten, aus mündlicher Leistung was bilden. Da gibt es einen leichten Streit, deswegen habe ich mir sogar überlegt, ob ich den Fall überhaupt vorstelle, weil alles Unstrittige wäre ja einfacher.
Ja, ist aber langweiliger. Das ist ja gerade, wo quasi the thick of things, as the English would say.
Genau.
Ja,
Wie
da ist jetzt
sieht es
spannend.
da aus, wenn jetzt es eigentlich so Beschlüsse gibt in die Richtung, ja, es ist zwar kein Kernfach, aber wir schreiben doch zwei Klassenarbeiten, ne, im Schuljahr. Und dann muss man aber formell sagen, also in der Fachschaft darf das eigentlich schon gar nicht beschlossen werden, ne, weil da könnte man nicht mal drüber streiten, ob das überhaupt da rein spielt. Und selbst in der GLK ist es eigentlich schwierig, weil da eben steht allgemeine Regelungen zur Klassenarbeit. Und da wird jetzt eben gern schon gestritten, ne, ob das da jetzt noch reinfällt, zu allgemein, dass man festschlägt, man schreibt sozusagen im Fach Geschichte zwei Arbeiten oder nicht. Es wurde leider noch nie gerichtlich geklärt.
Ah, das hätte jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie können Gedanken lesen. Das würde ja spannend sein, zu schauen, wie das
Ja.
Gerichte beurteilen. Aber
Ja,
dafür
das,
wahrscheinlich
ja,
keine
also
Gerichte.
meiner Ansicht nach ist man, dass hier ein GLK-Beschluss oder das heißt ein Fachschaftsbeschluss, dass es eben nicht das einschränken darf, weil man hat zwar kein, in Baden-Württemberg kein subjektives Recht auf die pädagogische Freiheit, aber wenn man eben alles eingrenzen würde, wäre es letztendlich dann doch auch irgendwann nur noch eine Worthülse, die man hätte.
Ja,
Ja.
das ist richtig.
Ja, aber meine Empfehlung ist immer, dass sich dann, wenn hier Mitglieder anrufen, dass sich doch vieles am besten immer im Dialog lösen lässt, ob man da nicht irgendwie eine grundsätzliche Regelung aufstellen kann, sozusagen, obwohl man nicht weiß, naja, zu 100% gerichtssicher wäre es vielleicht nicht. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich auch gerichtlich nie geklärt werden, weil es ist ja schon schwierig überhaupt, wenn Eltern mal irgendwie was gegen die Noten haben, die sie bekommen haben, da überhaupt ranzukommen, juristisch. Und dann wäre das ja noch eine Frage, die noch im Detail im Rahmen was Größerem geklärt werden müsste. Und
Eine einzelne Klassenarbeit ist ja auch kein Verwaltungsakt, wie wir wissen, ne?
genau. Und dann müsste, wenn man dann aber beispielsweise das Endzeugnis hätte und dann würde das angegriffen werden mit der Begründung, ja, in dem Fach war die Note nicht richtig und ich war nicht, hatte nicht die gleichen Chancen wie die Parallelklasse,
Das hat so nicht
dann
funktioniert.
würde man vielleicht mal dazu kommen. Aber dass die Konstellation mal auftritt, das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, dass das wirklich dann mal irgendwo vor Gericht kommt. Ja.
Ja, das müsste ja idealerweise ja nicht nur sein, dass es jetzt keine 2, sondern 3 war, sondern dass das dann zur Nichtversetzung geführt hat, ne? Also
Genau,
in der Art und Weise
ja.
könnte man sich es mal vorstellen. Aber es gab es noch nicht. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Wir haben noch einige Fälle. Muss ich über meine Benotung aufklären? Ich würde jetzt mal spontan sagen, wahrscheinlich schon.
Ja, ganz klar. Und nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv. Wenn man es nicht macht, dann macht man sich extrem angreifbar. Das sollte man auch wirklich deutlich machen. Ne? Am besten auch noch dann auf den Elternabenden, gerade in den Eltern auch noch mitteilen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kann einem keiner irgendwann einen Vorwurf machen. Ne? Die Noten wären nicht transparent, weil das ist ein ganz hoher Grundsatz. Man sagt zwar immer, ja, die pädagogische Gewichtung, was für eine Note also am Ende vom Schuljahr rauskommt, ja, aber solange man nicht darüber aufgeklärt hat, wie das genau passiert, wird es echt schwierig. Deswegen das wirklich gründlich machen. Ne? In der Regel am besten auch nicht nur, wie wird mündlich-schriftlich gewichtet, sondern auch, wie man mündlich wertet sozusagen. Also was für einen da besonders wichtig ist sozusagen. Ja.
Sollte man auch noch kundtun. Wenn man es mal verändert, zum Beispiel hat man gesagt, naja, alle Tests zählen wie eine halbe Klassenarbeiten und jetzt möchte man das ändern. Kann man das noch ändern?
Also der Paragraph lautet eigentlich, hat zu Beginn seines Unterrichts bekannt zu geben, wie er in der Regel die verschriebenen Leistungen gewichtet. Das heißt, eigentlich heißt es am Anfang vom Schuljahr. Und es gibt natürlich das Wort in der Regel, wo man sagen könnte, oh ja, da könnte man sich doch wieder irgendwelche
Eine gut
Ausnahmeregelungen
begründete
herholen.
Ausnahme, ne, wie es so schön heißt,
Ja, die sehe ich aber
ja.
eher dahingehend auszulegen, wenn zum Beispiel jetzt ein Schüler zweimal bei einer Klassenarbeit irgendwie krank war und man sagt, man lässt nur eine nachschreiben. Dann hat man zwar nicht alle Klassenarbeiten, dann ist sozusagen schriftlich vielleicht nicht mit ganz so vielen Klassenarbeiten gewichtet, aber dann wäre dieses in der Regel sozusagen, könnte man vertreten. Aber das zu ändern, halte ich für äußerst schwierig, würde ich davon abraten, wenn man den Wortlaut des Paragraphen nimmt. Ja.
Gut, das ist ja schon eine wichtige Information. Nummer 3, Elternbeirat. Darf ich den Elternvertretern gegenüber Auskunft über einzelne Schülerinnen und Schüler geben? Ich nehme an, die nicht auch ihre eigenen Kinder sind.
Ja, also das darf man nicht. Das hat mehrere Gründe. Also das Erste ist, was über allem steht, ist natürlich Datenschutz. Also man kann natürlich nicht einfach anderen Auskunft geben über die Kinder. Es kommt immer mal wieder vor, dass auch hier bei uns angerufen wird, ja, es gab Elternvertreter, die gern von mir da eine Info gehabt hätten. Man wollte sich aber erstmal Rückversicherung. Nein, das wäre nur möglich, wenn man eben das Einverständnis des anderen Schülers, also der Eltern des anderen Schülers hätte, dass man da eine Auskunft geben darf.
Genau.
Ja, also
Gleiches
weil.
gilt ja auch für die Klassenpflegschaft, also Vulgo, der Elternabend. Da darf man ja auch nicht über einzelne Schüler speziell sprechen, eben aus genau den gleichen Gründen. Ja.
Genau, also man muss einfach im Hintergrund, also im Hinterkopf behalten, es gibt kollektive Elternrechte und individuelle Elternrechte. Und wenn man, und das ist die, individuelles Elternrecht, ist, dass man eben die Noten von seinem eigenen Kind erfährt, dass man Auskunft darüber kriegt, wie macht sich das Kind denn in der Schule, dann, das ist auch in Artikel 6 verankert, dieser Grundsatz, dass, dem Erziehungsrecht der Eltern. Und dann gibt es eben das kollektive Elternrecht, dass sich einfach die Eltern in der Schule einbringen können. Und das ist erstmal auch im Grundgesetz gar nicht verankert. Das wurde dann aber in die Landesverfassung irgendwann mal mit reingeschrieben. Und da geht es aber halt nicht um den individuellen Schüler. Na,
Okay.
also, und man kann sogar noch weitergeben. Man würde sogar das individuelle Erziehungsrecht der anderen Eltern wieder verletzen, wenn man auf einmal
Wow.
fordert von den Lehrern, gebt mir bitte Auskunft über den anderen Schüler. Also insofern auch da immer zurückhaltend sein in Fälle, wenn es mal wirklich notwendig ist, weil es vielleicht wirklich mal einen Störenfried in der Klasse gibt, immer sich die Rückversicherung von den Eltern holen und auch bitte schriftlich. Also die Juristen möchten immer gern alles schriftlich haben, um sich einfach abzusichern.
Sicher, genau. Das könnte ja dann auch dienstrechtliche Konsequenzen haben, wenn rauskommt, der hat jetzt einfach mal zum Beispiel die Noten oder das Fehlverhalten weitergegeben, ja, der Kollege. Das ist sicherlich nicht ganz schadlos für den jeweiligen dann, oder?
Ja, und solche Aspekte sind dann relativ schnell tatsächlich auch wirklich, dass ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Also es gibt ja immer noch die Vorstufe, dass auch ein Schulleiter mal nur eine schriftliche Missbilligung ausspricht. Die stand 2 Jahre in der Akte und dann ist sie auch wieder verschwunden. Aber gerade was Datenschutzproblematik angeht, sind jetzt eben gerade alle auch ein bisschen sensibilisiert. Da gucken sie auch schon danach und vor allem auch, weil sonst, wenn die Schulleitungen da nicht das ans RP weitergeben und dann haben die halt Schulleitungen auch irgendwann Probleme, sich gegenüber dann den anderen Eltern, die es eben betrifft, sich zu verteidigen. Ja, die müssen dann ja auch sagen, ich habe die und die Schritte unternommen, weil es ja wirklich nicht richtig war, was da passiert ist dann.
Okay. Wir sind am Ende des ersten Teils angelangt. Gleich sehen wir uns wieder. Aber Frau Springer, auch ich habe Ihnen mehrere Kreativfragen vorbereitet, die Sie jetzt glücklicherweise dann in zwei Teilen bekommen. Erste Kreativfrage. Frau Springer, wo würden Sie denn am liebsten Urlaub machen mit einem ehemaligen Lehrer von Ihnen, wenn Sie sich einen aussuchen dürften? Wer wäre das und wohin würden Sie mit ihm reisen?
Das wäre mein ehemaliger Gemeinschaftskundelehrer in der Oberstufe und tatsächlich nach Berlin.
Ah, darf ich kurz
Ja.
fragen, warum Berlin?
Er hat damals schon von uns, also ein sehr engagierter Lehrer, war mein absoluter Lieblingslehrer. Und wir waren da eben schon auf einer Exkurs mal, aber nicht so dieses klassische. Man sieht in Berlin so die Top-Sehenswürdigkeiten oder so das Museum und jenes Museum, sondern da auch sehr detaillierte Sachen. Gerade auch mit DDR hatte einzelne Personen noch gekannt, die tatsächlich auch mal inhaftiert waren. Und da hat er wirklich sehr detailliert uns da die Führung gegeben. Und es waren schon sehr eindrückliche Erlebnisse. Und ich glaube, wenn man da wieder die Kontakte hätte, wäre das schon sehr spannend, das zu nutzen. Ne?
Kann ich
Ja.
mir vorstellen. Frau Springer, welches Klischee, das langläufig über Lehrer gehalten wird, ist nicht wahr, Ihrer Meinung nach?
Dass sie zu wenig arbeiten. Das ist wohl nicht wahr.
Ja, ich glaube, davon können Sie ein Lied singen. Frau Springer, vielen Dank. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
Gleich.